Wie schätzen Sie die Situation der Friedensbewegung in Deutschland ein? Ist das eine homogene Bewegung? Und wieso schafft es die in solchen kriegsreichen Zeiten, ja, mit Ukraine und Russland, Krieg, mit Israel, Gaza, Iran, jetzt die Angriffe im Libanon, wieso schafft sie es nicht, mehr Menschen auf die Straßen zu kriegen? Und für wie homogen halten Sie diese Bewegung?
Also Friedensbewegung war nie homogen und wird auch nie homogen sein. Friedensbewegung ist immer ein Zusammenschluss ganz unterschiedlicher politischer, ideologischer, religiöser, individueller Motivation für Engagement. Das war, da kann man schon mit Bertha von Suttner anfangen. Die Gründung der internationalen des Internationalen Friedensbüros ist ein Sozialist, Jean Jaurès, und eine pazifistische Adlige, Bertha von Suttner. Das zeigt ja schon die Bandbreite derer, und die hat sich nie geändert. Also Friedensbewegung als homogene Bewegung wird es nicht geben, ist auch gut so, weil die vielen Zugänge zur Friedensbewegung dadurch deutlich werden. Anders ist es, Friedensbewegung als die verständigende Bewegung des gemeinsamen Handelns. Das muss man entwickeln. Da sind wir mit der Demonstration am 3. Oktober einen deutlichen Schritt weitergekommen, aber das ist noch lange nicht zufriedenstellend. Daran müssen wir arbeiten. Wir brauchen mehr die Gewerkschaft in der Friedensbewegung. Die müssen ihre Stillhaltepolitik mit der Regierung überwinden. Wir brauchen mehr die protestantische Kirche, die darf nicht Waffen segnen, sondern muss sich Friedens engagieren. Wir brauchen mehr die Umweltverbände, der begriffen, dass als erstes die Natur dran ist, wenn Krieg ist und die Natur das nicht überleben wird. So, daran müssen wir arbeiten, um die Vielfalt und Breite zu erhöhen. Das ist eine Herausforderung, die wir auch nach der Demonstration in Vorbereitung von weiteren Aktionen, gerade jetzt, wo Krieg und Frieden so spitz auf Knopf weiterführen müssen. Zur Stärke und Vielfalt der Friedensbewegung, das ist ja auch immer ein historischer Prozess. Ja, wir können uns heute freuen, wie stark wir mal in den 80er Jahren waren. Das ist eine schöne Freude und ein bisschen Erinnerungskultur ist ja auch gut. Aber wir müssen also sehen, der Ausgangspunkt war im Jahre 2023, dass wir faktisch aktionsmäßig weitestgehend bei Null angefangen haben. Und dann sind wir bis heute schon deutliche Schritte weitergekommen. Also der Prozess ist positiv, es ist lange noch nicht genug. Wir haben sowohl bündnispolitisch noch Nachholbedarf, als auch immer im Zugang zu den Menschen. Und da bin ich aber einem großen Problem. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren sehr weit entfernt von dem normalen Bewusstsein der Menschen. Und ich glaube, dass wir jetzt mit der Kampagne gegen die Mittelstreckenwaffen wieder näher zu den Menschen kommen. Das muss jedenfalls die Aufgabe sein. Und dem widmen wir uns jetzt. Dieser Kongress und andere sind wichtige Meilensteine auf eine Verbreitung und Entwicklung der Friedensbewegung. Und das müssen wir jetzt alles positiv nutzen. Dürfen uns nicht spalten lassen, sondern müssen versuchen, gemeinsam nächste Schritte zu gehen.
Bedarf es eben mehr oder kommt es auf solche privat organisierten, ja, oder im kleinen bürgerlichen Rahmen organisierten Friedenskonferenzen wie dieser hier jetzt an? Wird hier Zukunftsarbeit gemacht?
Hier wird definitiv Zukunftsarbeit gemacht. Wir merken noch, dass die große Politik entweder in Krieg und Frieden verharrt oder in einem politischen Konservatismus, der mit den Herausforderungen nichts zu tun hat. Dieser Konservatismus bezieht übrigens alle Parteien an. Da kann man die Grünen, die Sozialdemokraten und die Konservativen mitnehmen. Der Konservatismus heißt, wir haben gigantische globale Herausforderungen. Krieg und Frieden, Umwelt, Entwicklung, Klima, Hunger, Armut. Auf diese gigantischen Herausforderungen gibt es so gut wie keine Antwort. Wenn es Antworten gibt, die entwickelt werden, werden die entwickelt von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die sich engagieren. Also das, was Sie privaten, kleineren Raum genannt haben. Von daher wird die Veränderung, geht von unten aus. Die geht von Menschen aus, die sich zusammenfinden, in kleineren und größeren Strukturen sich vernetzen und mit Ideen diese grundsätzlichen Transformation von Krieg zu Frieden, aber auch von Umwelt zu Gerechtigkeit, die gestalten. Das ist die große Herausforderung. Und ob die großen Organisationen das irgendwann begreifen und aufs Boot aufspringen, das werden wir sehen. Oder sie gehen unter, weil sie überflüssig werden. Das kann auch passieren. Also das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Die wird von Menschen gemacht, von Menschen gestaltet. Und dabei gibt es wie immer in Krisen und Konflikten und zugespitzten Situationen, vor allen Dingen Transformationssituationen, beginnen einige das und die ergreifen dann mehr. Und in der Situation sind wir jetzt. Von daher ist keine dieser privaten Zusammenschlüsse der Friedenskonferenzen, der Friedensaktion umsonst, sondern ist ein Baustein zur Entwicklung des neuen Großen.
Sie haben die Stationierung der US-Raketen bereits angesprochen, die mögliche oder drohende. Ja, könnte das eben doch wieder ein Funke sein, der eine Flamme des Protests wieder zum Brennen bringt? Könnte das wieder eine Renaissance dieser großen Friedensbewegung hervorrufen?
Sagen wir so, es muss, weil diese Waffen, und ich sage bewusst Waffen und nicht Raketen, weil es sind nicht nur Raketen, die stationiert werden, sondern die Hyperschallwaffen sind keine Raketen. Muss es werden, weil es sich um dramatische Erstschlagswaffen handelt, die die Kräftekonstellation in Europa hin zu einem großen Krieg dramatisch und noch dramatischer verändern werden als jetzt schon. Dann bleibt dem politischen Gegner eigentlich nur der Präventivkrieg. Und es bleibt nur die atomare Eskalation. Diese Waffen sind atomar unkonventionell nutzbar. Sie sollen zerstören die Einsatzzentralen, die Leitlinien und die großen Städte des politischen Gegners. Und der wird sich das nicht gefallen lassen. Also von daher dramatisch bis auf Spitz. Und von daher ist die Frage, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, eine Überlebensfrage. Und von daher steht für mich nicht die Frage, schaffen wir es mit denen eine große Bewegung, sondern die Frage, wir müssen alles dafür tun, dass es zu einer großen Bewegung wird. Und dazu haben wir den Berliner Appell als einen wichtigen Schritt entwickelt, der ja sagt, wir wenden uns gegen diese Stationierung. Und aus diesem Appell muss meiner Meinung nach eine Massenunterschriftensammlung werden. A, wegen der Zahlen und wegen der öffentlichen Bewusstsein, aber Unterschriften sind immer Aufklärungsarbeit. Man redet mit Menschen, man informiert Menschen und man dokumentiert die Teilen der Unterschrift. Es muss über die Unterschriftensammlung hinausgehen. Wir müssen wieder zu weiteren großen Aktionen kommen, an den Stationierungsorten meiner Meinung nach. Aber es ist nicht die Frage, ob wir es schaffen oder nicht, sondern es ist wirklich die Frage, sind wir uns im Ernst der Situation bewusst und tun dann alles, dass es so gut wird, wie wir es beeinflussen können. Das ist die große Herausforderung, die, für, glaube ich, vor uns allen steht. Und wer die nicht begreift, das muss ich ganz deutlich sagen, macht sich auch irgendwo mitschuldig an dem, was dann kommt.
Auf dem Höhepunkt der damaligen Friedensbewegung in den 80ern, Sie haben es schon angesprochen, gab es Wechselwirkungen zwischen der, ich sag mal, außerparlamentarischen Opposition und den gerade erst in die Parlamente eingezogenen Grünen. Braucht es das vielleicht heute wieder, so ein parlamentarisches Wechselspiel? Und wo sehen Sie dieses Potenzial eher, AfD oder BSW?
Also es braucht es unbedingt. Das war ja damals durchaus eine Errungenschaft, dass die Grünen damals eingezogen sind. Und es hat der außerparlamentarischen Bewegung geholfen. Und es hat auch den Grünen geholfen, im Parlament Friedensarbeit zu machen. Es braucht es heute unbedingt wieder. Ich sehe es bei zwei Parteien. Ich sehe es bei BSW im Kern, bei ihrer Friedensposition. Und ich hoffe mir, bin auch ein bisschen optimistischer nach dem letzten Parteitag, auch bei den Linken. Die AfD ist für mich keine Friedenspartei, weil sie in Kernpunkten kriegerische Positionen vertritt. Das ist bei den 2% Aufrüstung, sie wollen ja sogar bis zu 3%. Das ist bei der Interventionspolitik, sie unterstützt und befürwortet Interventionskriege, bei der Befürwortung von NATO und bei einer Veränderung der Bundeswehr hin in der Tradition der Reichswehr. Das ist weder friedenspolitisch noch demokratisch noch partizipativ. Alles dieses sind für mich Punkte, dass ich die verbale Friedensäußerung der AfD in bestimmten Fragen der Ukraine nicht für besonders glaubwürdig halte, sondern für taktisch halte. Von daher, jawohl, es gibt bei der AfD sicher auch Menschen, sogar viele, die friedenspolitisch denken, aber als Partei bin ich sehr, sehr skeptisch, dass es eine Friedenspartei ist. Ich würde sogar sagen, sie ist es nicht. Und deswegen würde ich die AfD auch nicht zu einer Partei rechnen, die uns in diesen Auseinandersetzungen hilft. Dazu kommt, wenn die AfD in die Regierung kommt, bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht den Weg von Frau Meloni und von anderen rechtsradikalen Parteien, den Finnen, in der Regierung geht, nämlich der größte fanatischste Befürworter von kriegerischer NATO-Politik geht. Das ist eigentlich die Geschichte der aktuellen rechtsradikalen Parteien, wenn sie in die Regierung kommen. Finnland, Norwegen, Italien. Und ich weiß nicht, was mit Frau Le Pen werden wird, aber die Tendenzen sind ganz eindeutig.
Für wie konstruktiv halten Sie jetzt speziell beim Nahostkonflikt für wie konstruktiv halten Sie diese häufig gezückten Antisemitismusvorwürfe? Sind die vielleicht nicht eben genau dazu da, um die Friedensbewegung zu lähmen?
Also sagen wir so, wer auf den Antisemitismusvorwurf noch reinfällt, der muss schon ziemlich blöd sein. Aber natürlich werden sie diese Keule nicht aufgeben. Die werden die ganzen Keulen nicht aufgeben. Die werden uns als Putin-Versteher, als rechtsoffen, was immer das ist, bezeichnen. Das sind ihre ideologischen Hilfsmittel, die sie einsetzen werden. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass da noch mehr kommt. Die Situation ist so zugespitzt, dass die, die in den Krieg ziehen wollen und den Krieg vorbereiten, das natürlich legitimieren müssen und möglichst große Teile der Bevölkerung gewinnen müssen. Dazu werden sie das Mittel der Diffamierung, der Diskreditierung neben dem Mittel der Repression immer benutzen. Von daher müssen wir uns darauf einstellen und auch gewappnet sein und uns auch selbst immer wieder vergegenwärtigen, dass es sich um Kampagnen des politischen Gegners handelt, uns zu diskreditieren, uns zu spalten, uns zu schwächen. Wer das nicht sieht, und wir wissen ja, dass es nicht alle in der Friedensbewegung immer sofort sehen, kann ich nur sagen, guckt mal ein bisschen in die Vergangenheit, wie Friedensbewegung diskreditiert worden ist und beschimpft worden ist und wie Spaltungsinstrumente funktioniert haben, dann wird man sehr schnell sehen, dass das nicht anders als ein Spaltungselement ist. Antisemitismus gibt es in diesem Land, aber Antisemitismus hat mit einer scharfen Kritik an der Völkerrechts- und Genozidpolitik von Israel nichts, aber auch gar nichts zu tun, sondern wir kritisieren eine Kriegspolitik und die kann man gar nicht scharf genug kritisieren.
Letzte Frage, und zwar mit Blick auf die kurz bevorstehenden US-Wahlen. Nun hat gerade Donald Trump versprochen, als der Präsident, der ja eigentlich auch in Ihrem Sinne oder in dem Sinne Ihrer Bewegung, an der Sie beteiligt sind, an der Friedensbewegung, diese US-Drohnenkriege beendet hat, die Obama ja massiv auf die Spitze geführt hat, der die US-Soldaten aus Afghanistan abgezogen hat und jetzt versprochen hat vor im Wahlkampf, ja, binnen 72 Stunden würde er den Ukraine-Krieg persönlich beenden, sozusagen, sollte er nochmal wiedergewählt werden. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also er hat aber gleichzeitig gesagt, um erstmal das Negativste zu sagen, Israel hat jedes Recht, jeden Krieg zu gewinnen und hat eine deutliche Auswahl in der Waffenlieferung an Israel ins Auge gefasst. Also da zündelt er. Irak war immer schon sein Hauptfeind, auch während seiner ersten Präsidentschaft. Da zündelt er auch. Und gegen China würde er, glaube ich, am liebsten sofort losmarschieren, wenn er könnte. Also es gibt leider von den drei Hotspots, die ich mal nennen würde, also Westasien, China, also Indo-Pazifik und dann Ukraine schon mal zwei, wo er dramatische Verschärfungen macht. Er hat auch das größte Aufrüstungsprogramm der USA, inklusive Modernisierung der Atomwaffen, eingeleitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn er bereit wäre, den Friedensgedanken zur Ukraine zu tragen und in die Ukraine zu tragen. Da warte ich mal ab. Über 72 Stunden spekuliere ich mich. Das interessiert mich auch nicht. Sondern mich würde interessieren, ob er bereit ist, die amerikanische Waffenhilfe zu beenden, ob er dem Zelensky klipp und klar sagt, du musst jetzt verhandeln, weil der ist ja nur ein Puppet der USA, was sonst. Und gleichzeitig einen Vorschlag, gleichzeitig sagen wir mal, mit Putin darüber reden würde, wie kann man einen Friedensprozess einleiten. Ich bin kein Freund von Trump. Ich weiß, was innenpolitisch das bedeutet für die amerikanische Bevölkerung, vor allen Dingen auch für die amerikanische Linke und progressive Kräfte, wird das verheerende Konsequenzen haben. Wenn es dazu führt, dass ein Krieg beendet werden kann, kann man das nur begrüßen und alles dafür machen, ihn in dem Fall auch unterstützen, dass der Krieg beendet wird. Ich bin mal gespannt, wie seine eigenen Generäle darauf reagieren, was seine eigenen Militärs mitmachen. Er hat da sicher auch noch ein paar innere Probleme zu lösen, bevor er das kann. Über die 72 Stunden, das glaube ich, kann man vergessen. Aber wenn da ein Prozess zum Frieden eingeleitet wird, kann man das, und das sage ich nochmal ausdrücklich, vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine nur begrüßen. Die gehen in den dritten Kriegswinter. Die gehen in einen Kriegswinter, wo sie kein Gas mehr haben, wo keine Heizung mehr funktioniert, wo das Wasser nicht mehr funktioniert, wo sie bei Temperaturen von minus 30 Grad in Bedingungen leben müssen, die nur grausam sind. Von daher ist ein schneller Friedensprozess und dann eine große, umfassende humanitäre Hilfe für die Menschen, und zwar in der Ukraine und im Donbass und in all diesen Gebieten, ein Gebot der Stunde. Unter humanistischen Gesichtspunkten kann man jeden Friedensprozess dafür nur begrüßen. Ich hoffe, dass er Brasilien und China mit ins Boot holt und damit die Friedensprozesse und die friedensaktiven Länder mit einbezieht, um wirklich zu einem schnellen Friedensschluss zu kommen. Es wäre eine segensreiche Tat, die einen Präsident machen kann, der, weiß Gott, nicht meine Sympathien hat.
Ist vielleicht auch schon so eine unter den Menschen, jetzt unter der Bevölkerung, eine Gewöhnung an den Kriegszustand eingetreten?
Also ich habe eher das Gefühl, dass eine Furcht bei den Menschen eingetreten ist. Die wieder anwachsende Flüchtlingsbewegung, das Nicht-Gehen, das Versuchen, sich irgendwie um den Militärdienst zu drücken, mit großer Korruption, aber auch mit Wegstehlen, mit allen möglichen Ausreden. Ich glaube, dass die Menschen in der Ukraine in einer Situation sind, die man vielleicht ein bisschen vergleichen kann mit dem November 1918 in Deutschland. Die wollen nicht mehr hungern, die wollen nicht mehr leiden, die wollen wie auch immer, dass dieser Krieg aufhört. Und diese Stimmung scheint sich ja zunehmend zu sein, und die Stimmung des Schreiens nach Krieg, selbst Zelensky muss ja vorsichtigere Worte in den Mund nehmen. Also die Kriegseuphorie ist vorbei, das Leiden bleibt, und wenn man das beenden könnte durch einen schnellen Waffenstillstand, durch einen umfassenden, jetzt benutze ich mal das Wort, Winterhilfsprogramm der Welt für ukrainische Menschen, das wäre toll, es wäre humanistisch toll und würde möglicherweise auch ein Zeichen setzen für andere Konflikte, die man ja niemals vergessen darf. Ich habe vorhin in meinem Beitrag auch bewusst nochmal Sudan genannt. Das ist ein Krieg mit Millionen Binnenflüchtlingen, mit großem Leiden der Bevölkerung, mit Folter und Vergewaltigung in ungeheurem Ausmaße. Also auch da ist dringend ein Friedensschluss erforderlich. Aber wenn wir an einem Punkt mal ein Zeichen setzen können, kann das auch eine Ausstrahlung auf andere haben. Von daher kann man nur hoffen, dass es zu so einem Friedensschluss so schnell wie möglich kommt.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Braun, ich danke Ihnen. Gerne.